Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören.
Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Mona Rübsamen von Flux FM, der Alternative im Radio. Sie ist dort die Chefin und begrüßt uns im Fluxbau, im Büro im Herzen Berlins, und es macht gleich einen starken Eindruck. Platten, Regale bis unter die Wände, Poster dort, wo an der Wand noch frei ist, und ein sehr schöner Blick über die Spree und ganz viele verschiedene einzigartige Leute, die dort arbeiten. Und wir fragen uns gleich, ja, was ist denn dann Flux FM? Ist das einfach ein Radiosender? Und ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen voreingenommen reingegangen, denn ganz normales Radio-Airplay finde ich meistens eher nervig, muss ich offen sagen. Und ja, in der Konversation mit Mona kriege ich einen besseren Eindruck davon, was es bedeutet, heutzutage Radio zu machen. Und Mona erklärt mir, dass Flux FM mehr ist als nur ein Radiosender, dass es eine 360-Grad-Medienmarke ist und gerade auch zum Technologieunternehmen wird. Auf eine sehr interessante Art und Weise, auf eine Art und Weise, die eventuell allen Radiosendern und vielleicht der Zukunft des ganzen Mediums Radio in Deutschland zugutekommen kann. Dann reden wir noch darüber, was eigentlich die Generation Flux ist, ein Begriff, der, nachdem der Name Flux FM schon entschieden war, Mona in die Hände gekommen ist und der eigentlich sehr gut beschreibt, für wen Flux FM eigentlich da ist. Und auch ich fühle mich in der Beschreibung sehr zu Hause, wie ihr hören werdet. Und ja, dann finden wir noch ein paar Anekdoten aus Monas Vergangenheit, ihre Zeit bei MTV, wen sie da so getroffen hat, und ja, ihre Begegnung bzw. Nichtbegegnung mit Bon Jovis Brusthaaren. Was es damit auf sich hat, hört ihr in der Konversation. Ich habe sie sehr genossen und ich hoffe, ihr tut es auch. Also bleibt dran und hört meine Konversation mit Mona Rübsamen. Viel Spaß. Hallo Mona.
Hallo Simon.
Hallo. Wir sind hier bei euch, bei Flux FM, in eurem, wir haben gerade schon drüber geredet, im Büro. Du hast es uns gezeigt. Mhm. Es ist ein schönes, ja, vielleicht kannst du es mal beschreiben. Es ist ein sehr besonderes Büro, sehr einzigartig.
Auf jeden Fall. Also ich versuche das mal in Worte zu fassen. Unser Büro ist auf jeden Fall mehr als ein Büro. Also es ist eine kleine Medienoase, würde ich sagen. So klein ist sie aber gar nicht, denn wir haben hier insgesamt ungefähr 600 Quadratmeter auf verschiedenen Etagen. Und hier heißt mitten in Kreuzberg, direkt an der Spree, am Schlesischen Tor. Und auch noch einen sehr, sehr schönen Veranstaltungsort namens Fluxbau. Und wer sich da mal einen Einblick verschaffen möchte, der kann das gerne immer mittwochs machen bei unserem Bergfest.
Sehr schön. Und hier ist, also mein Eindruck war, hier reinzukommen und es ist unterm Dach und es ragen auch CDs bis unters Dach. Und irgendwie, man hat schon sehr das Gefühl, in einem Musikliebhaberverein und überhaupt so Kunst-, Kultur- und Ästhetik-Liebhaberverein zu landen. Du bist ja die Chefin hier von Flux FM, der Geschäftsführerin. Und jetzt würde ich normal sagen, Flux FM, ein Radiosender. Aber so wie euer Büro nicht nur ein Büro ist, ist, glaube ich, Flux FM auch nicht nur ein Radiosender. Allein euer Online-Programm hat ja quasi 40 verschiedene oder, glaube ich, ungefähr Audio-Streams, die kuratiert sind. Also man kann zumindest nicht sagen, es ist nur ein Radio. Also vielleicht könntest du ja mal beschreiben, was Flux FM eigentlich dann insgesamt ist.
Ja, das mache ich sehr gerne, weil es uns auch wichtig ist zu sagen, dass wir mehr als ein Radiosender sind. Das war auch von der Gründungsidee her schon immer der Fall. Ich würde, wenn ich gefragt werde, und das hast du gerade gemacht, was ist Flux oder wofür steht Flux, sage ich, Flux ist eine 360-Grad-Medienmarke, die sich an popkulturell interessierte und gesellschaftlich aktive Menschen wendet Und das besteht eben aus einem UKW-Netzwerk mit einem Standort Berlin, hier sind wir eben gerade, und eben bald auch in Hamburg. In Hamburg starten wir im August. Und es besteht zusätzlich eben noch aus 40 digitalen Sendern, die wir gestalten. Und du hast es schon gesagt, das sind eben bei uns Menschen, die wirklich für Musik brennen, die Ahnung haben. Die Musikredaktion ist das Herzstück des Senders, aber die zweite Herzkammer ist die Wortredaktion. Beides ist wichtig. Und dieser Teil des Medienmachens wird ergänzt durch eine technologiebasierte Firma, die eben auch hier von uns gegründet worden ist und die mit dazu gedacht wurde und eben speziell auch für Audio konzipiert wurde. Die Firma heißt Radiosphere. Und Radiosphere ist eine cloudbasierte Streaming-Plattform für Audio und digitales Publishing. Das nutzen wir selbst und haben aber auch gemerkt, dass Medienmacher in der Zukunft sehr stark davon abhängig sein werden oder die Zukunft abhängig davon sein wird, ob man es schafft, die Hörerschaft digital adressierbar zu machen. Und diese Herausforderung haben alle Medienmarken und alle Radiosender. Und deswegen ist unser technisches Angebot, was wir da entwickeln, auch etwas, was wir anderen Radiosendern zur Verfügung stellen.
Das heißt, ihr habt, du hast gesagt, ihr habt quasi den Musikteil, den ursprünglichen Radioteil, den Schriftteil, der wichtig ist, und Technologie. Und das sind quasi die 360 Grad, oder ist noch mehr, gehört noch mehr dazu? Oder fasst das ganz gut zusammen?
Das fasst das in den Kernpunkten zusammen. Es gibt noch andere Dimensionen, die sich wahrscheinlich in diesen 360 Grad noch verbergen. Eben eine ganz stark aktive Community, die ist manchmal zu greifen, eben bei Veranstaltungen, wenn wir Leute einladen zu uns in den Sender, wenn Musiker dort auftreten oder wenn wir Veranstaltungen im Fluxbau haben. Und auf der anderen Seite wissen wir, wir haben ja eine sehr loyale, spannende Hörerschaft. Es sind ca. 400.000 Leute in Berlin, die uns regelmäßig hören, ungefähr 200.000 täglich. Also das ist schon eine stramme Hörerschaft. Mhm. Und ich würde sagen, dass das auch eine Hörerschaft ist, die uns hört oder uns mag, weil wir so eine Art klingendes Stadtmagazin sind. Also so ein Soundtrack für Berlin im Wandel, und man bei uns einschaltet, einfach so mitbekommt, was ist neu in der Stadt, was passiert, wo wird gegründet, was macht die Politik. Was ist in den Clubs los? Also eigentlich so eine gute Mischung im Grunde. Und das macht uns ganz froh, dass wir das können. Und das können wir eben auch nur so gut machen, weil wir eigentlich ein Programm machen von unserer Expertise aus oder von dem, wo wir auch denken, so, das würden wir selber gerne hören.
Ja, weil wir haben ja auch schon drüber geredet, Radio ist ja, also zum Beispiel ich habe jetzt länger in der Annahme geredet, Radio ist jetzt erstmal doof, ja. Also ich bin froh, ich habe im Auto Bluetooth, ich höre meine eigene Mucke, so, ich will nicht, dass mir da jemand dazwischen quatscht, so ungefähr. Und ich habe das Gefühl, ihr seht das vielleicht gar nicht so unähnlich und habt quasi eure eigene Art von Radio ja gebaut. Und du hast jetzt auch gesagt, Soundtrack von Berlin im Wandel oder von Berlins Wandel, den das widerspiegeln soll. Was ist denn die Grundidee von Flux für euch gewesen? Da habt ihr euch ja was bei gedacht, wa?
Haben wir auf jeden Fall. Und zwar, das war mir damals in der Gründungsphase noch gar nicht so klar, was diese eigentlichen Stärken von Radio sind. Weil Radio, ich bin mit Radio aufgewachsen, Radio war einfach schon immer da. Da denkt man gar nicht drüber nach, sondern es gab es einfach. Und als wir uns mit der Idee getragen haben, einen Radiosender oder ein Radiosender-Netzwerk zu gründen, war für uns eigentlich ausschlaggebend zu sagen, wäre es nicht spannend, ein alternatives Radionetzwerk zu haben, was eben genau die Musik spielt, die spannend ist und die einfach in den klassischen Sendern gar nicht stattfindet. Oder eben auch Neues vorzustellen, eine Plattform zu sein für die lokale Kreativ- und Kulturszene. Und zwar die eben noch nicht im Feuilleton steht und abgefeiert wird, sondern die gerade anfängt. Und die Stärken, die Radio hat, die sind komplett zeitlos und die sind heute auch noch so relevant wie seit eh und je. Und die Radiogeschichte geht ja 100 Jahre schon zurück. Und sie wird auch mit Sicherheit die nächsten paar Jahrzehnte weiter bestehen. Und die Stärken, wenn ich die kurz sagen darf.
Ja, und wie spielt ihr die aus? Genau.
Weil die Stärken sind, glaube ich, jetzt gerade deswegen besonders relevant. Und ich würde sie auch gerne nochmal, nochmal schildern.
Ja, bitte.
Weil ich glaube, es gibt so zwei Megatrends, von denen Radio als Medium gerade profitiert. Das eine ist eben, Online-Audio wächst stark und der Treiber dafür sind eben die Online-Radiosender, die Vielfalt, die es da gibt und natürlich dieser unglaubliche Podcast-Boom. Ja. Und der zweite Megatrend, durch diese gigantische Vielfalt an Angeboten, sowohl Audio, Video, ne, diese ganze Beballerei mit Inhalten, setzt einfach voraus, ja, dass es auch kuratierte Angebote gibt. Vertrauensvolle Marken, die quasi die Qualität aus der Quantität rauspicken und die irgendwie komfortabel für einen bereitstellen. Und ganz klar, ne, Spotify ist ein wichtiges Angebot, aber Spotify ersetzt ja eher die Plattensammlung. Also quasi das, dass du weißt, das gibt es da alles und ich kann mir jederzeit irgendwas anhören. Ich kann auch Playlisten folgen. Das ist alles prima.
Bis hin zur Qual der Wahl?
Bis hin zur Qual der Wahl. Und ein ganz spannender Buchautor, Tom Vanderbilt, hat mal beschrieben, es gibt eine sogenannte Search Fright. Das heißt also, dein Gehirn ist einfach komplett überfordert, wenn du irgendwie vor so einer Eingabemaske stehst. Und jetzt überlegen sollst, was willst du denn jetzt gerade hören? Ja, ja. Und da ist, wie gesagt, Radio nicht nur deswegen, sondern wegen anderen Gründen auch einfach ein ganz, ganz spannendes, komfortables Angebot, was eine große Wertigkeit hat. Ich glaube mal, dass die große Stärke oder der große Wert, den Radio hat, ist eine Lokalität, ein Lokalbezug, was ja andere Medienangebote dann oft gar nicht haben. Es hat eine hohe Glaubwürdigkeit, weil die Leute, die man da kennt, denen vertraut man. Es hat eine vertrauensvolle, wie soll ich sagen, Zugehörigkeit, die das für Leute hat, weil sie die Person mögen. Auch bei uns wäre das so, ne? Die würden sagen, ach, das sind coole Leute wie ich selber, die werden schon wissen, was sie da machen. Also die Persönlichkeiten sind wichtig und ich glaube, so ganz generell hat Radio natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch bewiesen, dass es wirklich unglaublich qualifizierte Audioproduktionstalente gibt und eben auch, dass ein Teil des Alltags ist. Eigentlich ist ja ein Radiosender so ein 24-Stunden-Programm wie so ein XXL-Podcast und zwar jeden Tag neu.
Ja. Das muss man den neu modernen Hörerschaften mal, stellt euch vor, es gibt einen Podcast, ja? Aber genau. Der läuft 24 Stunden.
So ist es.
Da gibt es Informationen, die sind tagesaktuell.
Die sind tagesaktuell. Ja. Wow. Da gibt es Nachrichten, da werden neue Musik vorgestellt.
Das gibt's.
Und das darf man dann auch.
Wow.
Ja, also insofern. Und das Besondere dann eben ist auch so die Interaktion mit der Hörerschaft und die, ja, quasi der ganze Rückkanal, dass es quasi auch eine Community ist und dass die Hörerschaft da auch Lust hat, das Programm mitzugestalten.
Lass uns darüber mal reden, weil du hast es ja schon gesagt, da wollte ich eh drauf, das Thema eurer Technologie-Unit hier, Radius 4. Und da geht es um Community, Hörerschaft und quasi Rückkanal. Wie kann ich quasi als eigentlich, wie sagt man da, also eine Richtung gerichteter Broadcaster, die diese Rückkommunikation erschaffen. Jetzt ist das Wort Community was ich quasi als Internet-Kid sozusagen von Twitch, YouTube, Twitter und den ganzen Social-Media-Leuten kenne, aber ich weiß nicht, ob jetzt jeder Radiosender sagen würde, wir haben eine Community. Es ist ja schön, dass ihr es sagen könnt, weil das bedeutet ja auch, dass die Leute, die euch hören, sich auch verbunden fühlen irgendwie. Also nicht nur sich mit Flux, sondern sich vielleicht untereinander verbunden fühlen. Vielleicht kannst du erklären, wie das zustande kommt und vielleicht kannst du erklären, wie für euch und dann vielleicht für andere Radiosphere, eure Technologie, in Frage kommt.
Ich glaube, unser Community-Begriff ist vielleicht erklärungsbedürftig.
Vielleicht,
also
ja.
Deswegen würde ich da gerne was dazu sagen. Und zwar, ich denke, dass die, wenn ich von der Community spreche, dann spreche ich eigentlich von dem gemeinsamen Mindset, was die Menschen haben, wodurch die Leute sich erkennen. Und zum Beispiel eben, wenn ich unsere Hörerschaft bei Veranstaltungen sehe, wo ich kein Plakat aufgehangen habe, sondern was ich wirklich nur durchs Radio quasi beworben habe, dann sehe ich ein Mindset, wenn ich mit den Leuten spreche, weil ich merke, die interessieren sich für ähnliche Themen. Das sind Menschen, ne, wir haben sie auch mal, den Begriff haben wir uns gar nicht selber ausgedacht, sondern so eine amerikanische Wirtschaftszeitung, die Fast Company, so eine Art Brand 1, die sprach von der Generation Flux. Und so würde ich So würde ich, in die Richtung würde ich unseren Community-Gedanken gerne differenzieren.
Kannst du dir auch ein bisschen erklären, die Generation
ja,
Flux?
Ja, weil die Generation Flux ist im Grunde altersunabhängig. Also es ist nicht entscheidend, wie alt die Person ist, sondern ob es ein Wertesystem gibt und eine Neugierde, die diese Menschen alle verbindet. Mhm. Und das ist eben altersunabhängig. Das heißt, eine 50-jährige Autorin hat unter Umständen mit einer 20-jährigen Grafikdesignerin mehr gemeinsam als die 20-jährige Grafikdesignerin mit einem 20-jährigen Bankkaufmann zum Beispiel. Ne? Also so gesehen, mal ganz grob gesehen.
Ja,
und ich glaube, die Generation Flux, so wie wir sie kennen oder auch eben auch in unserem Umfeld und vor allem auch in Berlin wissen, dass es sie gibt, das sind Menschen, die den Wandel, in dem wir uns gerade befinden, als was Positives sehen, die ihn mitgestalten wollen, die keine Angst vor Zukunft haben und die neugierig bleiben. Und dadurch, dass wir ein Programmangebot machen, wo sich diese Inhalte wiederfinden, haben die auch Interesse, mit uns in Dialog zu gehen. So.
Das heißt, das sind quasi Leute, die die Veränderung abkönnen, wenn nicht sogar begrüßen, neugierig sind. Ich stelle mir so eine Welle vor und die sind so vorne auf dem Schaum oder surfen vielleicht sogar die Welle. Und werden nicht davon irgendwie überworfen und landen da in der Wellenwaschmaschine. Die sind quasi, die nutzen den Wandel, der ja immer stattfindet, den Flux, um quasi sich auch fortzubewegen sozusagen. Also kann man das so sagen? Ich fühle mich damit sehr verbunden. Also ich fühle mich
da. Ja, das ist ein Flow. Also to be in Flux, das ist eine englische Redewendung, die heißt im Wandel sein, in Bewegung sein. Deswegen ist unser Name auch so sehr passend für unser Programm. Und der Flow, also zu wissen, es bewegt sich sowieso alles nach vorne und im besten Falle bleibt man da geschmeidig und kann gut mit Veränderungen umgehen und lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn mal Sachen schwierig sind, sondern versucht einfach positiv zu bleiben. Und dieses Positive versuchen wir eben auch mit unserem Programm rüberzubringen. Und der Dialog, von dem du sprichst, der entsteht dadurch, dass wir Leuten auch eine Plattform geben. Das heißt, sie können ihre Meinung sagen, die können mitmachen, können sich Sachen wünschen. Das war bei Radio schon immer so. Aber wir nutzen dazu eben die Technologie, die wir entwickelt haben. Das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, aber es ist eine App-Technologie, die eben ermöglicht, dass du da quasi Audio mit einsprichst.
Darf ich noch eine Frage vorher fragen? Weil ich habe die interessiert mich total und ich glaube, die geht sonst verloren. Und dann sprechen wir gleich über die Technologie. Wann habt ihr gemerkt, dass es dieses Zusammenspiel gibt zwischen eurem Programm? Wann ist dieser Begriff ins Spiel gekommen, Generation Flux, wo ihr sagt, oh, zufällig heißen wir so und zufällig scheinen das unsere Leute zu sein? Wann ist das bei dir, kannst du dich an den Moment erinnern oder an die Situation, wo du gesehen hast, oh, also das ist hier was? Oder ist das schon in der Gründung mit integriert? Also woher kommt das alles?
Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie nennen wir denn den Radiosender auch? Und haben uns auch wirklich überlegt, wie können wir da einen Begriff finden und eine Marke, die zu uns passt und die auch mit uns wächst? Und wir haben dann in der Tat eben uns überlegt, was sind Kernwerte von einer Marke, also Flux ist uns eingefallen, weil es von Fluere, Fließen kommt. Ja. Flux ist die Kunstbewegung, zurück in die Zukunft, der Fluxkompensator. Also da ist so viel Popkultur und alle möglichen Dimensionen drin. Wir fanden das einfach sehr, sehr spannend und haben dann eben uns auch überlegt, was wollen wir denn sein für die Zukunft und haben dann irgendwann mal eben auch so unsere Markenwerte mal definiert. Und das war eben, bevor irgendjemand diese Generation Flux vorne aufs Cover geschrieben hat. Das war eben dann im Jahr 2011, als wir uns wirklich da ganz intensiv damit beschäftigt haben und haben eben gesagt, dass wir haben, ich habe es mal hier, ich kann es kurz vorlesen, weil ich das ganz spannend finde. Material liegt auf dem Tisch. Flux verspricht, der inspirierende Wegweiser im Dialog mit den Hörern und den Usern zu sein, für popkulturell interessierte und gesellschaftlich aktive Leute mit Attitude ist Flux das smarte, inspirierende und interaktive Netzwerk am Puls der Zeit. Mhm. Ja, Und deswegen eben, weil wir eine langjährige Musik- und Kulturkompetenz aufgebaut haben, ja, und permanent eben im Dialog auch mit Hörern und unseren Partnern sind. Das heißt, wir haben uns da sehr auch strategisch Gedanken gemacht und waren eben umso begeisterter, als dann diese amerikanische Firma oder dieser...
Zu gut, oder?
Ja, es war einfach zu gut. Es hat uns bestätigt. Und man sieht es ja eben auch in unserer Mitarbeiterstruktur, der Gründerstruktur. Das sind alles Menschen so zwischen, ja, würde man sagen Mitte 20, Mitte, Ende 40. Und da haben wir schon quasi das Mindset oder dieses Verbindende, was eben nicht in der Generation X, Y, Z zu gliedern ist.
Auch mega cool. Ich bin davon immer noch begeistert, dass quasi das mal diese Grenzen auflöst, wo du dir eigentlich denken würdest, also eigentlich sind diese Begriffe Generation X, Y, Z sind ja gar nicht so schlecht, aber oder also beschreiben ja was, aber so ganz einordnen will man sich ja doch nicht. Aber, also so geht's mir, aber sich einordnen in mit quasi Wandel als Wert oder hast du da nicht sogar stehen sowas wie Wandel als Heimat oder Heimat für Wandel?
Stimmt, ja. Richtig. Ja, Heimat quasi, für Wandel. So
damit kann ich mich gut identifizieren. Ja. Also das ist, der Wandel ist das einzig Stetige. Also das check ich, das finde ich gut. Ja.
Genau.
Super. Ja. Und was baut ihr für Technologie, die für euch und für andere ermöglicht? Das tut sie, glaube ich, du kannst es beschreiben. Mhm. Eben mit eurer Community, die du gerade beschrieben hast, dann auch in Dialog zu treten.
Auf jeden Fall. Uns ist total klar geworden, dass wir Technologie in-house brauchen. Wir haben wie viele andere Radiosender überlegt, wie stellen wir uns da auf, wie machen wir das? Haben viel Erfahrung auch mit externen Partnern gesammelt und haben dann gemerkt, nee, wir müssen das selber haben, wir müssen es in-house haben. Wir wissen als Medienmacher, was wir brauchen. Und wir können eben auch mit unserem Programmier-Unit quasi genau so konzipieren von der Inhaltsseite her und bringen da die Expertise zusammen. Und diese Herausforderung, die Hörerschaft eben digital adressierbar zu machen, haben eben alle anderen Medienhäuser und insbesondere auch Radiosender. Ich erkläre gleich ein bisschen, was Radius 4 im Detail macht, aber zuerst zum übergeordneten Hintergrund. Ich habe mich auch die ganzen Jahre gefragt, wir machen tolles Radioprogramm und natürlich sind wir auch auf Social Media aktiv und versuchen da eben unsere Werte, unsere Inhalte irgendwie noch weiter zu verbreiten und Leuten eben auch zeitversetzt anzubieten, dass sie verstehen, was es bei uns gibt. Ich habe dann auch gemerkt, dass da ganz schön viel Aufwand reingeht, ne? Einen Instagram-Kanal aufzubauen, den mit Content zu bestücken, nur das Ganze visuell zu gestalten.
Das ist ein ordentlicher Job.
Das ist ein ordentlicher Job und ist eben auch für unser Team eine Herausforderung, das auch tagesaktuell zu machen. Und als dann einmal bei uns der Instagram-Account geblockt war, ist mir klar geworden, also es hat dann so ein paar Tage eben gedauert, wie abhängig wir sind im Grunde. Da ist ein Algorithmus, irgendwas passt da nicht und dann ist man quasi mit der aufgebauten Reichweite weg. Und du kannst gar nicht beeinflussen, wie lange das dauert, was du damit machen kannst. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass alles, was ich sagen möchte, auch alle erreicht. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, das ist schon ein paar Jahre her, aber wo wir eben auch dann in unserem Gründer- und Development-Team gesagt haben, wir haben eine gigantische Reichweite und ich möchte gerne jetzt die nächsten Jahre dafür sorgen, dass ich in den Dialog mit denen allen treten kann und nicht davon abhängig bin, dass ich da US-amerikanische Plattformen dafür nutzen muss. Das nur zum Hintergrund. Hm. Und die gleiche Situation, nur wenn du überlegst, 96% der deutschen Bevölkerung hört Radio, auch mit gigantischen Verweildauern, von Norden bis Süden, auch durch alle Altersstrukturen hinweg. Und sie haben eigentlich die ganzen Vorteile. Vertrauen, Reichweite, Community, Appeal, lokal. Aber auch sie können quasi, wenn morgen UKW abgeschaltet wird, haben sie nicht wirklich eine Möglichkeit, die alle zu erreichen.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt so ein Zeitfenster definiert, wo wir gesagt haben, das wird alles noch eine Rolle spielen in den nächsten paar Jahren. Und ja, und wir haben einfach eine Chance, jetzt mit einer eigenen Technologie für uns, aber eben dann auch als eine Gattungsbranchenlösung Radiomachern zu ermöglichen, eben ihre Hörerschaft digital adressierbar zu machen. Und das passiert folgendermaßen. Wir haben uns wirklich mit einem sehr, sehr schlauen Tech-Team und einem unglaublich genialen CTO verschanzt, wochenlang und das eben auch schon seit ein paar Jahren, um zu überlegen, wie wollen wir uns aufstellen. Daraus geworden ist Radiosphere eben als Konzept für ein Ökosystem für Audio und digitales Publishing, das Ganze auch Cloud-basiert. Das müsst ihr euch so vorstellen, es gibt natürlich auf der einen Seite das, was jeder Radiomacher sofort braucht. Das heißt, es gibt eine Publishing-Inhaltsebene, wo ich als Redakteur, Redakteurin meine Inhalte sendungsbegleitend eingebe und es wird quasi dann auf alle verschiedenen Screens, wie ich möchte, ausgespielt. In der App, auf der Webpage, im Smart TV, im Auto, je nachdem, wie man es braucht. Das heißt also ein Content-System für Ausspielung. Das löst schon erstmal so sehr viel Manpower-Problem.
Ganz konkret ist es quasi wirklich so, dass die End-User vor den verschiedenen Geräten sind, wie du gerade gesagt hast. Smart TV, Smartphone, Teletext und ein Redakteur von euch beispielsweise macht quasi einen, sagen wir, Artikel oder so, und es wird auf alles ausgespielt.
Genau
so. Und
das ist
aber auch alle Endtechnologie, also alle die Smart TV App, die Phone App und so, das quasi auch gehört alles euch.
So ist es.
Das ist quasi Endausspielprodukt und CMS-Eingabeprodukt.
Genau, so, ja, ist, okay. So ist es konzipiert, ja. Dass quasi eben du nicht super arbeitsteilig das machen musst, sondern eben eine Content-Unit hast, die das einmal konzipiert überlegt, wie soll es auf welchen Plattformen dargestellt werden und dann eben sehr, sehr einfach das Ganze einstellen kann. Also es erleichtert erstmal das Inhaltliche und die Abläufe intern innerhalb der Redaktion. Das ist so das Erste. Es steckt natürlich noch eine Menge mehr dahinter. Weil klar, wenn du die Audio-Streams der Radiosender bündelst und eben auch über unsere Streaming-Plattformen dann eben laufen lässt und verbreitest, und das machen jetzt eben auch schon über 12 andere Radiosender, dann können diese Radiosender-Inhaber ganz genau sehen, wer hört wann, was, wie lange. Und wir können eben auch mit demografischen Daten dann eben ziemlich genau auswerten, wo sitzen die, wann schalten die um. Also es sind so, ja, Data-Auswertungen, die für Medienmacher interessant sind.
Und das ging vorher nicht. Also für den geneigten Radiomacher der letzten 20, 30 Jahre war das nicht wirklich möglich? Wie wurde da ausgewertet?
Wenn du einen klassischen Audio-Stream hast, kriegst du schon auch Insights. Ne? Ja. Du kriegst schon auch mit, wie viele Leute sind es, aber du kannst das dann zum Teil nicht richtig gut geografisch auswerten. Und du kannst auch nicht regional auf Geotargeting Daten den regionalen Inhalt anzeigen. Und das ist dann die nächste Stufe.
Oh.
Ja, jetzt wird es interessant. Ich gebe euch ein Beispiel. Ne? Wenn wir senden hier in Berlin und eben bald in Hamburg. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit quasi zu entscheiden, welchen Inhalt will ich nur den Hamburgern anzeigen, quasi in dem Screen auf der einen Seite, und was will ich nur den Berlinern anzeigen, in der App jetzt zum Beispiel. Und ich kann auch, und das ist dann eben der wirklich spannende Teil, dass es auch möglich sein wird, innerhalb der Streams, der Audio-Streams eben auch zu personalisieren. Das ist dann natürlich auch was spannend sein wird, dass du eben nicht ein Signal hast, was an ganz viele rausgeht, sondern dass du eben die Leute vorher fragen kannst und kannst sagen, wenn du mit uns aufwachen möchtest, ist es dir ganz wichtig, dass du die Nachrichten hast, oder ist dir das zu viel? Du willst sie gar nicht, du möchtest lieber Musik haben. Wenn du Nachrichten haben möchtest, soll da Sport dabei sein oder nicht? Oder magst du unser Programm, aber immer wenn Hip-Hop kommt, dann bitte lieber durch Indie austauschen.
Ja? Oh, krass, das heißt, ihr entwickelt dann quasi sowas wie modulares Radio.
Genau, das ist quasi was dann, da geht die Reise hin. Wir glauben schon auch, dass die Basis immer ein kuratiertes Basisangebot sein wird und du eigentlich natürlich jetzt nicht so lange alles individualisierst, bis du wieder deine eigene Art Playliste machst.
Ja,
so, das geht zu weit.
Ja.
Aber dass man auf jeden Fall eigene Vorlieben, die einem zu besonderen Zeiten vielleicht wichtig sind, dass man darauf eingehen kann. Und das ist spannend so gesehen, weil natürlich alle Mediennutzer unglaublich trainiert werden, dass alles individuell bestimmbar ist, dass du alles on demand zu jeder Tageszeit bekommen kannst. Dennoch hast du da wieder das Problem der Kuration und dass du dich entscheiden musst. Und unser Programmversprechen eben ist dann zu sagen, ist nur ein Knopfdruck oder vielleicht eine Voreinstellung, die du dir mal überlegen musst, auch tageszeitlich unterschiedlich. Und dann bleibt es aber so easy für dich. Und Das Dritte, was eben sehr wichtig ist, dass wir, ne, abgesehen von dem, dass man ne, das Nutzerverhalten auswerten kann und eben Daten segmentieren kann, klar, das machen alle Anbieter, haben wir eben auch die Strategie entwickelt, dass wir sagen, je mehr Radiosender diese Plattform nutzen, desto mehr entsteht quasi ein digitales Angebot in der gesamten Bundesrepublik oder eben auch in ganz Gesamteuropa. Und das wiederum können wir dann an digitale Vermarktung anschließen. Das heißt, man hat nicht nur das Revenue, was über OKW kommt, was an die Media-Analyse angelehnt ist, sondern man hat natürlich auch in der Digitalvermarktung dann die Möglichkeit, noch Zusatzrevenue zu generieren.
Ja, ja. Das heißt, also das klingt so, als würdet ihr wirklich die quasi die Brücke bauen, die das Radio jetzt gerade noch so oder vielleicht auch noch locker ins Digitale bringt.
Das hast du perfekt zusammengefasst, so ist es. Die Philosophie dahinter ist, dass man sagt, das ist jetzt eine englische Formulierung, aber die trifft's, compete on content, but cooperate on technology. Mm. Das heißt, jeder Radiosender hat ja seine eigene Programmphilosophie und will sich da auch unterscheiden mit Musik, mit Ansprache, mit Beiträgen, Inhalten. Aber die technologische Herausforderung, die ist für uns die gleiche.
Deswegen bietet ihr es auch für alle an.
Deswegen bieten wir es für alle an, weil wir einfach glauben, wir wollen und müssen da anschlussfähig sein. Ja. Das ist natürlich auch interessant für Nicht-Radiosender, sondern für andere Audio-Anbieter, Streaming-Plattformen, große Radioketten, die vielleicht 100 Untersender haben und. Und eben für zukünftig eben auch für Podcast-Anbieter und, ja. Also das ist dann eben auch, wie soll ich sagen, agnostisch, ob das jetzt Audio und perspektivisch eben auch Video ist. Auch große Verlage, ne, die haben die gleiche Aufgabe, Community-Management, Inhalte, Auswertung. Und ja, da gibt es viele Einzellösungen. Je größer die Häuser, desto mehr versucht man da immer so eine Einzellösung zu machen. Aber wir glauben, und so wird es auch gebaut, eben von unserem CTO und dem Radiosphere-Team, dass es API-offen ist und quasi an andere existente Plattformen angeschlossen werden kann und dass es vor allem eben auch State-of-the-Art-Technologie ist, also auch Bausteine, die da verwendet werden, die eben auch bei Netflix, Amazon verwendet werden. Also sehr internationaler Standard. Da haben wir uns ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Also deswegen, das kriegt man nicht alles gleich so mit, aber da sind coole Brains und wir und auch mein Geschäftspartner Markus Kühn, der da eben auch ganz treibende Force ist in der Konzeption und in dem das Ganze jetzt nach außen zu tragen. Das macht einfach auch Spaß. Macht Spaß zu wissen, wir wissen um unsere Stärken auf der Inhaltsseite und jetzt kommt einfach noch so ein richtiger Kick für die Zukunft. Das ist einfach total faszinierende Phase gerade.
Ich bin auch fasziniert. Ich finde es auch schön, dass du hier, der geneigte Hörer sieht es nicht, aber das Zeug auf dem Tisch liegen hast, weil das ist, also deine Materialien, weil ich habe wirklich das Gefühl, also gerade mit der Prämisse, Radio ist eigentlich doof, ja, also die ich mal frech aufrechterhalte, ist es so, krass, ja, das ist wirklich, das ist Flux, ja, das ist am Puls der Zeit, das ist schön, da habe ich wirklich das Gefühl, Mensch, da passiert quasi Innovation vor meinen Augen und ich finde es auch wirklich ganz interessant.
Und wenn du sagst, Radio ist doof, dann hast du ja, vielleicht speist das quasi aus irgendwelchen Erfahrungen, die du gemacht hast in irgendwelchen Regionen von Deutschland, wo es auch wirklich so ist. Aber wenn man mal genau drauf schaut, geht es ja immer darum, wie wird es gestaltet, wie wird es umgesetzt. Und das stimmt schon. Also bei uns ist ja auch ein Unterschied, wir marktforschen nicht, wir haben eine Musikredaktion, die das Ganze gut auswählt. Wir versuchen das alles eben innovativ und variantenreich zu machen und spielen eben nicht nur 300 Songs in Dauerschleife.
For sure. Und ich würde auch ganz gerne den Gang wechseln, weil wir haben jetzt viel über das Business geredet, aber wir machen ja hier auch Porträts und ich würde auch gerne dich noch ein paar Geschichten von dir erzählen lassen, weil gerade das Thema Programmgestaltung, da hattest du ja eine lange, lange Erfahrung, nämlich bei MTV. Und das ist ja deine Karrierezeit, bevor du Unternehmerin wurdest. Und vielleicht können wir da aus der innovativen Gegenwart bis Zukunft einen Schritt in die Vergangenheit wagen. Und vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, du hast bei MTV, glaube ich, du kannst besser sagen, aber in den UK erst bist du Journalistin gewesen so und hast dann auch das Programm nach Deutschland gebracht, so glaube ich das Grobe. Kannst du uns ein bisschen die Geschichte dazu erzählen und die Details und was es da so gibt?
Ja, das wären lustige Geschichten und spannende, in erster Linie natürlich auch für Menschen, die mit MTV was anfangen können. Also das ist in der Regel, wenn man über 35 oder 40 ist, dann hat das eine Rolle gespielt in den Kinderzimmern der Nation und auch in Europa. Und ja, also für mich war die Zeit bei MTV absolut faszinierend. Ich habe da alles gelernt, was mir heute als Unternehmerin oder eben auch in der Programmgestaltung extrem hilft. Ich habe angefangen als Journalistin, du meintest das ja eben gerade, und meine Aufgabe war, Bandinterviews zu machen und überhaupt Porträts zu machen über Musiker, die dann eben auf Englisch produziert wurden und die auch dann in dem europäischen MTV gelaufen sind. So ging das ursprünglich alles los. Das habe ich zum Teil am Standort Berlin gemacht und das habe ich zum Teil eben dann auch am Standort London gemacht. Und als es dann darum ging, dass MTV eine Phase gab, zu sagen, das reicht nicht mehr, MTV Europe als einzige Lösung für die verschiedenen lokalen Märkte anzubieten, haben sie überlegt, was sind starke Märkte und wussten Deutschland, Italien, Spanien, England, Schweden, so haben die das aufgeteilt und wollten unbedingt eben deutsches Programm aufbauen. Haben sich für den Standort Hamburg entschieden und mich gefragt, ob ich da als Launch Director oder Launch Producerin eben mit hinziehen möchte, und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Zeit, in diesen 3 Jahren, war ich schwer am Rumreisen zwischen Deutschland und London und habe auch an beiden Standorten dann gearbeitet und habe eine Programmstruktur entwickelt mit einem Team für den deutschen Markt. Was total interessant war, weil es gab ja quasi dann nichts. Man musste Moderatoren suchen, man musste sich einen Ablauf überlegen, Formate entwickeln. Das ist dann alles passiert. Das hat 3 Jahre ungefähr, war das einfach eine unglaublich faszinierende Zeit und hat mir Riesenspaß gemacht. Ja, es sind tolle Talente entdeckt worden, die da auch MTV als Sprungbrett benutzt haben oder die, wo wir gemeinsam gesprungen sind. Christian Ullmann ist jetzt recht bekannt, würde ich mal sagen, eben auch als Quertreiber und Innovator, hat da bei MTV in meiner Zeit eben angefangen. Oder Steven Gätjen, der ist jetzt im ZDF, der Kinomann von ProSieben ursprünglich. Also da gibt es wirklich, wirklich viele. Und für mich war es spannend, eben aus einer Zeit, wo ich eher eine Künstlernähe als Berufserfahrung hatte und mit Bands wie Red Hot Chili Peppers auf dem Golfplatz rumgestanden bin und einfach eine feine Zeit hatte.
Ja, damit lasse ich dich nicht einfach davon kommen, weil das habe ich hier stehen. Ja, was ist da passiert?
Das ist einfach, wie gesagt, nur den Satz noch kurz zu Ende. Es war dann eben spannend, aus dieser eher Musik- oder musiknahen Aufgabe dann mehr jetzt in so eine Ablauf-Corporate-Struktur mich zu bewähren oder frei zu schwimmen. Ja. Aber die Anekdote erzähle ich wirklich gerne. Das glaube ich, da war ich am nervösesten in meinem ganzen Leben. Und zwar hatte ich die Aufgabe, einen Beitrag zu machen mit den Red Hot Chili Peppers auf dem Golfplatz. Und ich dachte so, oh my God, das sind solche Heroes. Ja, dann die Dudes und ich. Und ich habe extra noch einen Kameramann und Tonmann irgendwie, den ich kannte, dann mitgenommen. Weil ich dachte, ihr müsst das jetzt irgendwie alles regeln. Also ich mache das mit dem Interview und ihr müsst einfach schauen, dass wir da coole Bilder kriegen. Und so war es dann auch. Also die waren mega lustig, total nett. Es hat Spaß gemacht. Die sind irgendwie über den Golfplatz gerobbt und haben da abgeschlagen. Und wir sind mit dem Buggy rumgefahren, auch zusammen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Also solche Sachen habe ich da viel erlebt in der aktiven Zeit. Und
wen hast du noch so getroffen?
Ich meine jetzt Name-Dropping, ja, okay,
nicht Name-Dropping, aber wenn es eine gute Geschichte gibt. Ja. Also ich habe noch eine Notiz hier und ich weiß nicht genau warum, aber hier steht, vielleicht habe ich das geschrieben, vielleicht auch nicht, aber hier steht Bon Jovis Brusthaare. Ja, warum steht das hier?
Bon Jovis Brusthaare, ja, das stimmt. Das ist auch eine Geschichte, an die ich mich sehr gerne erinnere. Ich wurde nach Amsterdam zum europäischen Tourstart von Bon Jovi geschickt und sollte ein Interview mit ihm machen. Mhm. war auf jeden Fall auch aufgeregt, aber gar nicht so sehr, weil ich den toll finde, sondern weil alle so aufgeregt umgelaufen sind und immer gesagt, oh, no, 10 minutes, are you ready, are you ready? Also hat sich komplett auf mich übertragen, diese Atmosphäre von, der Typ ist wahnsinnig wichtig. Dann saßen wir in einem extrem kleinen Zimmer, hatten aufgebaut, es waren vielleicht, weiß nicht, lass es 18 Quadratmeter gewesen sein. Er kommt rein, war viel kleiner, als ich dachte, saß ich mir gegenüber, vielleicht, weiß ich, 1,20 in der Entfernung. Ja. Sag so, hey, hello, nice to meet you. Can we get going? Und wollte dann einfach loslegen und ich war so fasziniert von seinem Ausschnitt und musste da die ganze Zeit hinstarren, weil es war glatt wie ein Babypopo und ich weiß einfach aus den Musikvideos, dass der einen ganz schönen Busch da immer hatte. Und dann war ich so irritiert, dass ich dachte so, okay, die Frage darfst du jetzt nicht stellen und fange einfach erstmal dein Interview an. Und es war, glaube ich, das kürzeste Interview in meiner ganzen Laufzeit. Ich hatte, glaube ich, 20 Fragen und wir waren in 11 Minuten fertig, weil er einfach als Amerikaner so glatt seine 20 Sekunden Snippet-Bits gesagt hat, glatt wie die Brust abgeliefert hat, dass das dann eine schnelle Geschichte war.
Das heißt, es war quasi das war invertiert eigentlich so. Die waren eigentlich gar nicht da, die Haare. So, nee. Gar nicht, ist die Abwesenheit davon, die faszinierend war. Genau. Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Hast du mal mit Eminem vielleicht hinten in so einem Bus gesessen und irgendwie ein paar Punchlines geschrieben oder so? Das hätte ich mir erhofft. So, das habe ich jetzt projiziert.
Das wäre toll, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Es gab dann andere lustige Menschen, Marilyn Manson. Ne? Also denkt einfach alles, was Spaß gemacht hat, Ende der 90er Jahre. Die habe ich dann alle getroffen, von Alanis Morissette und Björk und wie sie alle heißen,
Offspring. Aber das ist doch ein verrückter Traum, oder? Ja. Also da rumzulaufen und die Leute zu
interviewen. Super, super spannend. Ja, genau. Ja. Das war wirklich toll. Und deswegen war dann der Schritt, als man mich gefragt hat, ob ich Formatentwicklung machen möchte für den deutschen Teil von MTV, war was, wo, und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch mein Leben, wo ich einfach mal Ja gesagt habe, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie das geht. Und deswegen waren diese 3 Jahre auch unglaublich lehrreich. Mm. Und mein Puls war schon immer eher leicht erhöht, würde ich sagen, dauerhaft. Weil es natürlich, es gab ja nichts. Man musste Moderatoren finden, Sendernamen überlegen. Ja, das war einfach auf jeden Fall eine spannende Zeit. Wir haben auch irgendwann mal einen Bus durch ganz Deutschland geschickt mit einem Moderatorenteam, weil es ging ja mal drum, auch zu sagen, wir sind jetzt in Deutschland, machen das alles ein bisschen lokaler. Und haben für einen Studioaufbau in Hamburg, ich weiß noch, dann eine Schrankwand exportiert von Berlin, vom Palast der Republik, hatte irgendjemand gekapert, untergestellt und wir so, ja, die brauchen wir. Da soll Christian Ulm in seiner Sendung MTV Alarm, da soll der dann immer rausspringen. Ja, aber was ich da gelernt habe, war der Querblick, wie man so ein Medium gestalten kann. Und MTV in der ersten Form ist dem Radiomachen gar nicht so unähnlich. Mhm. Es gibt Abläufe, es gibt viel Musik, ab und zu sprechen Moderatoren, es gibt ein paar Spezialsendungen. Das war ja die Form, bevor irgendwelche, wie soll ich sagen, Bikini-Contest-Sendungen aus Amerika dann ausgestrahlt wurden. Ja.
Mhm. Das heißt, es ging wirklich noch mehr um Musik, ne? Das, glaube ich, ist ja auch so ein Meme, dass man so sagt, das alte MTV. Ja,
so ist es.
Das gute alte.
Und Ray Cox ist jetzt, würde ich mal sagen, eine Legende eben für die Leute ab Ende 30 mit seiner Show Most Wanted. Das war einfach so die Pflichtunterhaltung. Das hat man wirklich europaweit geguckt. Cooler Typ. Wir sind immer noch im Kontakt. Der hat auch mal eine Sendung bei uns moderiert. Da konnte man sich einfach so Sachen abgucken, wie man Sachen anders macht. Also ich habe nie für einen deutschen Fernsehsender gearbeitet, sondern habe, wie du schon gesagt hast, eben dann bin dann direkt aus der MTV-Zeit in die Selbstständigkeit gegangen. Aber die Art, jetzt Radio eben neu zu denken, glaube ich, war sehr, sehr stark beeinflusst von meiner Zeit bei MTV.
Was sind diese Neudenk-Eckpunkte, die du vielleicht nennen würdest, vielleicht 3 oder so, wo du sagen kannst, ja, das habe ich mir so richtig gemerkt und das ist hier vielleicht auch bei Flux dann eingeflossen.
Ja. Also der Hauptpunkt.
Und vielleicht auch mit dem Gedanken, nur noch kurz hinzugefügt, jemand, der zuhört und wir reden ja auch viel über Leadership, machen wir auch gleich noch eine Ecke und halt, vielleicht kann man ja auch allgemeine Lektionen draus ziehen für das Gründen und das anders machen, so, weil das ist ja was Wichtiges, Compete on Content, richtig?
Ja, das stimmt. Was uns damals bewegt hat, war einfach, dass wir gesagt haben, warum spielt keiner diese spannende Musik, wo die ganzen Konzerthallen voll sind? Warum, das ist doch so logisch im Grunde. Das heißt also, wir waren wirklich bewegt, erstmal zu sagen, es braucht Es braucht eine Plattform für Neues, Unerhörtes, aber Hörenswertes und für die...
Unerhörtes,
ja, sehr schönes schlecht. Wortspiel. Ja. Ja. Das war schon die Grundidee, da waren wir auch sehr missionarisch. Wir kommen alle aus der Musikbranche, mehr oder weniger, eben auch die anderen Gesellschafter. Und also das war, ne, Markus war da damals bei Universal und Conny war eben auch da aktiv schon im Vorfeld und auch in der Leitungsposition. Ist jetzt ein unternehmerisch aktiv hier auch am Standort hier in der Foodstraße mit Embassy of Music. Also wir sind alle musikverrückt, musikbegeistert und das war schon der Treiber am Anfang, zu sagen, wir wollen einfach, dass Musikentdecken leicht gemacht wird, dass man Musik entdecken kann. Also klar, du kannst über Musik lesen, Musikzeitung, Musikblogs, alles gut. Aber die einfachste Form ist, wenn dir jemand erklärt oder erzählt, warum er die Band gut findet und dir dann ein bisschen Kontext gibt. Und das ist dann eben auch der Unterschied jetzt zu Streaming-Anbietern, dass wir glauben, wenn die richtigen Persönlichkeiten, die glaubhaft über Musik sprechen, weil sie selbst auch eine leidenschaftliche Beziehung haben, dass die dir einfach auch Neues anders beibringen oder näher bringen können.
Ja, und zu sagen, das ist cool, weil... Ist sehr viel wert.
Ja, ist sehr viel wert. Oder zu sagen, habe ich für mich entdeckt und hör mal rein. Das erinnert mich daran. Also, ne,
so quasi
Popkultur in einen Kontext zu packen. Ja. Und dadurch eine Brücke zu schlagen für Menschen, die einfach vielleicht nicht so viel Zeit haben, sich in die Tiefe zu beschäftigen. Also, das
gerade
war der
auch
Antrieb.
Mit zeitlosen Sachen. Wenn du, wir haben uns getroffen mit ein paar Freunden am Wochenende vor ein, zwei Wochen und haben so ein Spiel gespielt: drei Songs aus deiner Jugend zwischen 15 und 18. Und das ist total verrückt, weil dann Leute wirklich emotional berichten, welche Phase ein Song widerspiegelt. Auch Musik ist ja total dafür, also ist ja, also ich höre einen Song und ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen. Ja, das ist ja wahr. So. Ja, das will ich nur dazu sagen. Das ist total wichtig, dass jemand sagt, das hier ist cool und wichtig. Ja. Weil
mir also das war was. Ist auf jeden Fall ein faszinierender Aspekt, den du da gerade beschreibst. Und ergänzend zu dieser Musikkuration oder dem Brückenschlag, da Leute zu begeistern und eine Plattform zu bieten, war immer klar, dass wir uns in einer massiven Umwälzung oder einem Medienwandel Richtung Digitalisierung bewegen und wir eben auch gesagt haben, UKW ist dann ein Treiber in die digitale Welt. Die Idee war immer zu sagen, man hört, das ist leicht zu hören, also man macht es den Menschen leicht zuzuhören, es erfordert nicht viel Know-how. Und trotzdem erzählt man den Leuten, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut, informiert euch in die Tiefe in der digitalen Ebene. Und die digitale Ebene haben wir ja von vornherein immer mitgedacht und mitkonzipiert. Na, die Idee war jetzt nicht zu sagen, wir sind jetzt so die Spätzünder, die jetzt Radio machen, sondern zu sagen, wir machen Radio, weil es ein tolles Medium ist und versuchen das aber mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Und dann ein paar Jahre später haben wir kapiert natürlich, was da die Herausforderungen sind. Und so kam dann die Kurve jetzt auch zu unserer unternehmerischen Tätigkeit, was Technologie anbelangt.
Und wahrscheinlich, wenn man solche Sachen, solche Realisierungen hat, dann kommt man, glaube ich, an irgendeinem Punkt auch nicht mehr drum rum, zu sagen, ja, dann müssen wir das jetzt machen, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so bei
dir war. Genau so war es. Also wir waren dann schon auf der Strecke gut unterwegs, haben hier einen Ruf aufgebaut, Flux FM oder Flux als innovatives Medienunternehmen, haben ein Echo gewonnen, ein paar tolle Preise. Also wir haben gute Image-Positionierung aufgebaut, haben dann aber gemerkt, wir wollen da auch zukunftsfähig bleiben. Ne? Also da gerade diese irre Entwicklung in den letzten 5 Jahren, also was Audio-Streaming anbelangt, ne? Die einzelnen Angebote, wir sprachen ja schon drüber, Spotify, Deezer, die Konkurrenz auch mit Amazon, alles internationale große Anbieter, wo wir gesagt haben, es wäre so schade, ne, dass quasi dieser Vorteil, den wir haben mit dem Lokalbezug, das darf da nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen preschen wir da nach vorne. Und das sieht ja auch alles wirklich sehr positiv aus.
Was macht euch zum, also wie ist es intern? Du hast vorhin schon gesagt, du hast darauf angespielt, wir haben darauf angespielt, wir haben dein Office, euer Office beschrieben. Du hast gesagt, ihr habt quasi die Generation Flux als Community, aber auch in-house. Und mir hat jemand gesagt, dass ihr auch nur recht wenig Arbeiterfluktuationen habt, gerade in den Key Positions. Und mich interessiert, ja, und dritter Punkt quasi, so auch du und worüber wir jetzt geredet haben, als Leader bist ja auch eine Persönlichkeit. Also du bist ja jetzt nicht, ne, so aus dem Katalog sozusagen oder wie man sagen soll, sondern sehr, du hast eine sehr jugendliche Energie und verkörperst das alles so. Das ist meine Observation. Was ist deine Erfahrung? Was macht Flux intern aus von der Leadership-Seite? Wie, ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Radiosender gründet und jetzt auf einmal so eine fette Technologielösung am Dings hat, dass diese Innovation fließt und so weiter und so fort. Könntest du darauf ein bisschen das Licht leuchten?
Ich glaube, die Stärke, die Flux ausmacht, ist das Team. Das klingt jetzt, soll wirklich einfach auch so für sich stehen bleiben. Das ist ein diverses Team. Das sind Menschen, die wirklich mit großer Leidenschaft und viel, viel Know-how sich hier einbringen und eben auch diesen Gestaltungsspielraum haben und spüren, sich zu verwirklichen. Also ihre Ideen, ihre Vorschläge, klar, in einem gemeinsam gesetzten Rahmen, wo soll die Reise hingehen, da stimmen wir uns natürlich ab. Aber unser Team hat wirklich viele, viele Freiräume und kann auch dieses ganze Thema Kuration, egal ob von Musik oder eben von Inhalten, von Themen, kann da sehr frei agieren. Wir haben uns Leitthemen gesetzt, denen wir uns verpflichtet fühlen im Wortredaktionellen, dass wir sagen, Digitalisierung, Gesellschaft, Wandel, alle Facetten, die Menschen einfach jetzt gerade beschäftigen im Umbruch, die sollen bei uns Thema sein. Und im Bereich Musik haben wir gesagt, Popkultur, da sind wir auch breit, da dürfen wir quasi das, was wir erwähnenswert finden, können wir vorstellen. Wir können alle Menschen einladen, denen Spezialsendungen geben, mal für eine Weile, wie wir wollen. Und das heißt, so ein Medium entsteht deswegen auch immer wieder jeden Tag neu und jede Woche neu. Und wir setzen uns zusammen regelmäßig, nehmen uns eben auch Sachen vor, dass wir eine ganze Weile war es eben sehr, sehr wichtig, im Social-Media-Bereich aktiv zu sein, um zu sagen, wow, wir haben dieses unglaublich tolle lineare Programm, aber wenn du nicht so viel hörst davon, dann geht das alles verloren. Und das war dann eben jetzt auch unser Ziel und unser Wunsch, dass mit der neuen Technologie einfach alles auch ein bisschen mehr on demand und zeitsouverän nutzbar sein. Und das verstehen ja dann unsere Leute auch und haben auch gesagt, wie toll, also dass wir jetzt auch noch technologisch ein Standbein aufbauen, das schafft ja auch eine Sicherheit, in einem zukunftsfähigen, innovativen Laden zu sein. So. Ich habe auch kein Interesse eben, dass diese wirklich tollen Kollegen und Mitarbeiter, ich möchte, dass die mit uns wachsen, sich verändern können. Und ich möchte nicht, dass die von irgendwelchen amerikanischen Großkonzernen dann abgeworben werden.
Und Focus Team, wie haben die Leute zu dir gefunden oder du zu ihnen?
Das war ein organischer Prozess, weil klar, den Stellenwert oder auch die Position, die wir jetzt im Berliner Medienmarkt einnehmen oder auch deutschlandweit, das hat sich ja entwickelt über die Jahre. Und wir haben vielen Leuten, einen Einstieg gegeben, sich mal auszuprobieren, sind mit uns gewachsen. Das hat dann gepasst, haben mehr Verantwortung bekommen, sind in Rollen reingewachsen, waren dann vielleicht auch mal zwischendurch weg wegen Familiengründung, kamen dann wieder oder, also es ist einfach sehr organisch passiert.
Und was hält die Leute bei euch? Was stiftet hier den Sinn vielleicht?
Ich glaube, der Sinn ist, wenn man gerne in Berlin lebend Radio machen möchte, innovativ und lebendig mit einem kollegialen, smarten, humorvollen Team, dann gibt es da gar nicht so viele Alternativen. Das sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir schon versuchen, jetzt gemeinsam, und da kommt dann eben das Thema Leadership zum Tragen, zu gucken, was ist den Menschen wichtig, was sind die persönlichen Ziele, wie können wir da unterstützen und wie kann man sich weiterentwickeln. So. Und ich habe immer gesagt, jedes Jahr, die ich mit einer Person zusammenarbeiten kann und wir wechselseitig voneinander lernen, das ist super. Wenn es 2, 3 Jahre sind, toll. Wenn es 5 sind, wow. Bei manchen sind es schon 10 Jahre. Da bin ich einfach wahnsinnig dankbar, weil man hat nur ein Leben und muss sich immer überlegen, wie lange passt das, wie lange ist es noch stimmig. Und wie gesagt, unsere Entwicklung ist auch nicht immer geradlinig gelaufen. Das ist schon auch bumpy road und up and downs. Da war man vielleicht auch mal eine Weile vielleicht gar nicht mehr so happy oder hat es mal ein bisschen gehadert, aber dann kommen wieder neue Projekte und dachte, ui, cool. Dann, ja, dann also ne, das Wind ist so, Säge, das, ja. Genau, da kommt eben wieder Wind rein.
Und ich höre auch, dass du sagst, dass du diese Wechselseitigkeit betonst. Also das ist quasi, du sagst ja nicht nur, dass die Leute von dir lernen, sondern du auch von den Leuten. Und da höre ich, also das hört sich für mich an nach Offenheit und nach eben so eine Durchlässigkeit oder so.
Auf jeden Fall. Ich merke, dass ich am meisten lerne durch den Austausch.
Ja.
Ne, hier im Team, aber auch natürlich mit anderen Menschen. Ich habe keine Zeit, mir 100 Bücher durchzulesen oder 30 Podcasts pro Woche. Also ich profitiere genauso mit dem Austausch im Team von den ganzen Insights, die ich da bekomme, was gerade Thema ist, was bewegt die Leute. Auch in den unterschiedlichen Altersstufen, das finde ich schon interessant. Da sprechen wir auch drüber. Wir sind eben diese verschiedenen Vertreter von ein paar unterschiedlichen Generationen im Austausch und es ist spannend, dann zu sprechen. Und das fasziniert mich und da kann man ja nur lernen. Ich glaube, es geht ja immer darum, da die Perspektiven zu öffnen oder einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Manchen Leuten ist das so in die Wiege gelegt, die können gar nicht anders und andere lernen das dann hier. Und ich versuche das einfach immer auch zu ermöglichen oder dran zu erinnern, ne, dass man da nicht zu festgefahren ist mit dem Blick auf die Dinge.
Hm. Ja. Cool. Das hält wahrscheinlich auch die Leute um dich rum offen. Und
die Inspiration so also untereinander. Ja. Also ich glaube, ich bin da schon präsent und auch nahbar und versuche da eben auch so im Einzelaustausch zu bleiben, so gut das halt möglich ist. Das Ganze aber organisch und locker, klar projektbezogen wie jetzt, ne, wenn wir gerade Sendestart Hamburg vorbereiten und so, dann bin ich in so einer Projektgruppe drin, da ist man quasi dann tagtäglich in so einem Projektteam, aber ich versuche dann eben auch das, und das ist glaube ich die größte Herausforderung, da haben wir manchmal auch ein paar Sachen gar nicht so optimal gelöst, alle Leute immer auf eine gute Art zu informieren, was gerade Sache ist, da wachsen wir gerade noch, wie man das gut hinkriegt.
Vielleicht könnt ihr ja Technologie dafür bauen.
Ja, so ist es. Ja. Ich habe bisher noch keine Videobotschaft losgeschickt Freitagnachmittag. Ich habe gehört, das soll sich schon mal bewährt haben bei anderen Unternehmen.
Ja, so eine Art digitales All-Hands, wo man alle ansprechen kann. Naja, diverse Digital-Akteure machen das, sage ich mal, jeden Tag und führen so ihre teilweise doch sehr großen Gruppen irgendwie an. Das ist ja schon, warum sollte man es nicht auch in-house machen?
Ja, auf jeden Fall, da experimentieren wir wirklich noch. Also da merke ich das.
Oder ein kleines TikTok für alle, ja.
Das wäre, ich glaube, das ist echt die Herausforderung, dass man sich da nicht verliert, ne? Weil ich bin ja natürlich, meine Aufgabe ist immer so einen Schritt weiter am Morgen, am Übermorgen, am nächsten Monat zu arbeiten. Mhm. Und das kann man dann aber auch nicht jedem immer einzeln sagen und T-Mails will man auch nicht machen und nur noch Videocalls. Also ne, wir glauben schon auch an den realen Austausch, das kriegen wir auch ganz gut hin. Mhm. Jetzt in den letzten Wochen war es natürlich etwas anders, aber das haben wir auch ganz gut geschafft.
Ja, wir sprechen dann nochmal, wenn du das rausgefunden hast, wie du das löst. Ich habe jetzt noch eine quasi persönliche Frage, die ich immer gerne mal stelle, also quasi ganz frech von mir direkt. Und dann habe ich noch ein paar Fragen, die ich mit dir in so einer Art Quickfire oder wenn du mehr zu erzählen hast, auch gerne in einer Medium-Quickfire-Runde fragen würde. Und dann, dann war es das. Meine Frage für dich ist, ich als jetzt gerade Neuunternehmer und Gründer, ich habe eine Division, auch ein Audio-Label beziehungsweise Podcast-Label zu bauen, weil ich habe viele Leute um mich herum, die quasi schlaue Sachen sagen und ich würde die gerne unter einem Dach vereinen. Das ist was ich mir wünsche. Radio ist vielleicht doof, ja, aber Longform-Audio und Podcast. Ich glaube, so doof ist Radio gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, anderes Wort.
Ja. Ich mache Spaß. Das haben wir ja schon geklärt.
Ja,
aber mit Longform Audio und Podcast, so was wir jetzt gerade machen, da habe ich sehr viel drin gefunden. Gerne auch so ein bisschen freie Schnauze. Aus deiner professionellen Radiosicht, was macht denn guten Audio-Content aus? Und was motiviert quasi die Hörer, das auch zu hören, gerne auch mit einer Zukunftsperspektive?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch Raum gibt für kuratierte für eine kuratierte Anlaufstelle für Podcasts, logisch. Dass man einfach weiß, wenn ich mich dem Podcast-Label nähere, da hat jemand sich überlegt, in einer bestimmten Auswahl, mit einer Auswahlbrille, welches Mindset findet sich denn da wieder? So. Weil ich glaube, man muss sich schon ein bisschen überlegen, will ich jetzt alles für alle anbieten? Ne, so ähnlich wie jetzt RTL das mit Audio Now anbietet. Da hast du dann Gesundheit, Fachwissen, Entertainment, also diese ganzen Rubriken, die man so kennt.
Oder eher an eine quasi gedankliche.
Genau. Schiene. Oder hat man eben, man hat eine gedankliche Welt, in der man dann verschiedene Facetten aufmacht. So. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man da in der Podcast-Definition sehr, sehr frei ist, weil das sehe ich und freue mich darüber, dass die Podcast-Definition sich verändert. Ne? Dass quasi eigentlich, ich sage dann, das ist erstmal ein On-Demand-Audio-Angebot, das darf 8 Minuten lang sein, das darf 30 Minuten lang sein, es darf auch 3 Stunden lang sein. aber es gibt da keine, es gibt keine Vorgabe. Es gibt diese Variation, ich höre 2 Leuten beim Gespräch zu, es gibt die Variation, man erzählt eine fiktive Geschichte. Wenn, es muss mich halt quasi ansprechen oder muss die Hörerschaft ansprechen, entweder kognitiv, dann Mehrwert bilden. Oder ich finde die Persönlichkeit faszinierend, weil dann will ich da dranbleiben oder vielleicht auch mal mehr von der wissen. Und es geht eben auch immer darum zu überlegen, ist das was, was ich nur einmal höre zu einem bestimmten Thema oder ist das quasi, ja, sind das zwei, ist das ein Gedankenping-Pong, mit dem ich mich mitnehmen lassen möchte über die nächsten paar Wochen.
Cool. Also was ich einmal höre oder vielleicht auch, was ich mir noch ein zweites Mal irgendwie reinziehe, weil, ja, weil dann, mich das motiviert oder inspiriert. Genau, oder so.
Andere Facetten, die ich dann entdecken möchte. Und deswegen kann ich das dann auch eine Woche später noch mal dem gleichen Team zuhören und finde das interessant, was die passiert, was denen passiert, wie die auf die Welt gucken. Das ist auch interessant. Es geht ja dann schon immer darum, was ist der Mehrwert? Also das müssen wir uns ja als Medienmacher immer fragen. So, was ist der Wert? Ist es Entertainment, Infotainment? Ist es Service? Ist es Gemeinschaft? Ist es ein Nähegefühl, was Leute jetzt gerade besonders brauchen? Also das
Inspiration.
Muss Inspiration.
Das ist für mich
mit das Inspiration ist es mit Sicherheit, ja.
Also das eine, was du sagst, um zu wiederholen, ist quasi Scope, also alles für alle oder quasi eine bestimmte Sache, was so ein bisschen das zeigt. Und dann hast du gesagt, kognitive Stimulation sozusagen, Persönlichkeit. Oder vielleicht ja so eine Dranbleibefaktor oder sowas. Das ist guter Advice. Ja. Vielen Dank.
Gerne.
Ich werde das hoffentlich nutzen. Dann würde ich gerne, wenn du bereit bist, die Quickfires beginnen. Klar. Und meine erste vollkommen triviale Frage ist, was ist der Sinn deines Lebens?
Oh. Okay, das ist ein Brett. Simon, der Sinn des Lebens.
Der Sinn deines Lebens.
Das stimmt, der Sinn meines Lebens.
Des Lebens ist in der Tat schwierig.
Das stimmt, da haben andere Philosophen sich schon aufgerieben. Ja. Also der Sinn meines Lebens ist, dass ich mir, glaube ich, einfach jeden Moment oder jede Minute klar darüber bin, dass das echt ein Geschenk ist und dass ich es ganz bewusst gestalten kann und dass ich das einfach nicht vergesse, egal wie stressig oder nervig das auch manchmal ist. Dass eigentlich jeder Tag und jeder Moment besonders ist und dass ich den im Idealfall gerne mit Menschen teilen möchte, die mich inspirieren und die ich mag.
Sweet. Was inspiriert dich?
Ja, also mich inspiriert der Austausch mit Menschen in erster Linie, das merke ich. Also wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen direkt oder eben auch einen Zugang zu Inhalten bekomme, die bei mir dann den Kopf sortieren. Das inspiriert mich sehr. Jetzt zuletzt eine Podcast-Serie vom Manager-Magazin über Generationenmanagement und wie die alle gut zusammenarbeiten. Das fand ich wahnsinnig inspirierend.
Kopf sortieren ist gut. Ja. Kennt man, wenn irgendwas so. Ja. Hast du 1, 2, 3 Bücher, die du gerne empfiehlst oder sogar gerne weiter verschenkst?
Ja, Bücher. Also ich habe wenig Zeit zum Lesen. Ich höre mehr Audio, das stimmt. Aber es gibt eben Bücher, die mir auf jeden Fall sehr viel bedeuten. Und ich kaufe mir meistens dann immer ein Buch, wenn ich an einem Thema dran bin und denke, das will ich jetzt einfach wissen oder lernen, dann kaufe ich mir ein Buch. Ich habe zum Beispiel eine Fortbildung gemacht als systemische Organisationsberaterin letztes Jahr. Und dann habe ich eben dieses Buch gekauft, Einführung in die systemische Organisationsberatung von Roswitha Königswieser. Vielleicht kann man das ja eben auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Da lernt man den systemischen Blick auf Organisationen und wie man dann eben auch gut mit Menschen in Kommunikationsprozessen agiert. Das fand ich gut, würde ich gerne empfehlen. Dann, ich hatte es kurz schon mal erwähnt, was ich super inspirierend fand, war von Tom Vanderbilt, You May Also Like, Taste in an Age of Endless Choice.
Ja.
Ja, das ist quasi
da
genau.
Da kommt der Search-Fatigue
her, da kommt ja diese Search-Fright drin vor. Ja, ja. Also macht total Spaß, findet man sich wieder, ist einfach auch für Medienmacher total spannend.
Ich will kurz anmerken, das Material ist, wie gesagt, auf dem Tisch hier. Die Bücher sind da und sehr cooles Cover, You May Also Like, mit Ice Cream.
Genau, so ist es.
Tom Vanderbilt.
Und dann ein Buch, was mich persönlich jetzt gerade in der Transformation unserer Firma und unserer Teamarbeit eben begleitet, das ist New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Was total spannend ist, weil es eben darum geht, wie kann ich ein Unternehmen eben umgestalten oder mit dem Team zusammen weiterentwickeln? Wie kann ich selbst Organisationsprozesse an den Start bringen, wie kann ich mit den Kollegen im Team zusammen wachsen und eben das Ganze trotzdem noch in eine Organisationsform bringen, die es braucht an Struktur und Nachvollziehbarkeit und trotzdem, also eigentlich so dieses, wie kriege ich Freiräume und Struktur zusammen, das glaube ich beschäftigt jetzt gerade jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin.
Voll.
Das sind so die drei, die ich ans Herz legen kann, die sind auch eigentlich alle nicht besonders umfangreich, was jetzt Seitenanzahl anbelangt. Und vielleicht gibt es eben auch Audioversionen, aber das macht Sinn.
Und da liegt noch ein viertes. Ich meine, wenn es da ist, muss man ja nicht hier was unterschlagen.
Auch spannend, das ist ein Buch, das heißt Der Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst, von Sebastian Klein und Ben Hughes. Das, glaube ich, wäre auch nochmal etwas, was ich so als Perspektive gerne teilen würde. Eben, wir sind eigentlich alle so geschult, dass man in einem eher linearen Denken, das heißt also, ich möchte von A nach B und dann versuche ich auch den direktesten Weg dorthin zu finden. Und in der unternehmerischen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist das einfach gar nicht möglich. Das heißt also, wir müssen eigentlich den Weg von A nach B, C oder D irgendwie parallel denken und dann geht das alles nicht linear, sondern in sogenannten Loop-Schleifen. Das heißt, man bewegt sich nach vorne.
Bisschen nach hinten.
Na, genau, trifft Hypothesen, macht irgendwelche Versuchsanordnungen, reflektiert und schaut, ist das die richtige Richtung oder muss man korrigieren. Das ist mit dem Loop-Approach gemeint.
Das, woran ich dabei denke, ist Systems versus Goals. Das ist was, worüber ich viel nachdenke, dass du quasi nicht auf ein Ziel zielst, sondern dass dein Ziel ist, dass du quasi einem System folgst. Das klingt für mich so danach.
Es zeigt, dass man sich entwickeln und fortbewegen kann und aber im Idealfall die Leute auch verstehen und nicht frustriert sind, wenn es diese Schlaufen macht. Ne? Ja. Weil das einfach für viele Leute Stress ist, wenn man nicht genau weiß, wo es hinführt.
Ja, aber die wenigsten Linien sind gerade, wa?
Ja, so ist es.
Aber cool, okay, super cool, danke fürs Teilen, super interessant zu sehen, dass du trotz deiner quasi, dein nativer, persönlichkeitsgetriebener Approach hat offensichtlich auch viel Wissen und Theorie dahinter und das ist auch sehr wichtig, das ist cool.
Das stimmt.
Der Kopf muss geordnet werden. Nächste Frage, was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
Die Änderung, die ich gerne in der Welt sehen würde, wäre, dass das menschliche Gehirn und die ganzen Abgründe, die sich in der menschlichen Natur verbergen, dass die quasi einen Konsens bilden in der Einsicht, dass Menschen gleichwertig sind und dass es auf jeden Fall immer gut ist, eben die Perspektive der anderen Person mitzudenken. Das wäre wirklich schön und ich glaube, wäre alles ziemlich anders.
Und wie trägst du dazu bei, zu dieser Änderung?
Ja, Perspektivwechsel ist mein Thema. Dazu trage ich bei, indem ich versuche, das bei mir sowohl im privaten Umfeld eben als auch bei uns im Team auch immer wieder dazu einzuladen, andere Perspektiven einzunehmen und dann eben auch Veränderungsprozesse dadurch zu ermöglichen.
Ja, cool. Ich habe 1000 Fragen, aber das machen wir wann anders mal. Nächste Frage. Hast du auf deinem Weg, von dem du ja einen Teil mit uns ja auch geteilt hast, irgendetwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest?
Ja, also wenn du mich so fragst, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so ein Oldschool-Wort, aber Müßiggang, den habe ich verloren. Also quasi dieses Zeit haben und
Flanieren
und einfach genau Dinge machen, die ja mir Sinn und Freude bereiten, aber jetzt gerade sehr zweckfrei sind. Ich habe im Moment den Eindruck, ich bin immer sehr zielorientiert in meiner Zeitgestaltung und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Zeit für Müßiggang hat. Das hätte ich gerne mehr.
Vielleicht kannst du dir ein System bauen, das quasi sowohl deine Ziele erfüllt, inklusive des Zieles Müßiggang. Ja, da hast du die. Ja, cool, ja, aber auch sehr wichtig. Letzte Frage. Was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest? Gibt es das im Leben der Mona?
Da fehlen noch viele Reisen, die ich gerne machen möchte. Also da würde ich mich freuen. Ich merke immer, wenn ich auf einer Reise war, geht es mir besser. Ich kriege Abstand zu Dingen, ich sehe Dinge neu. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn das hoffentlich bald wieder mehr möglich sein wird. Auch meine ganzen Reisen, die ich nach Asien gemacht habe. Ich war in Burma, auch in der Zeit, als es eben noch nicht so offen war. Das prägt mich bis heute. Begegnungen mit Mönchen auf Bergen oder mit Menschen eben ohne Smartphones, da erinnere ich mich einfach mit Freuden dran. Oder wenn Smartphones, dann waren die einfach so groß, dass man dachte, das ist ein Ziegelstein. Ja, das wäre schön.
Cool, ich wünsche es dir. Ich bedanke mich. Ich habe viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, Radio ist toll, ja, zukunftsgetrieben. Und ihr seid ganz vorne mit dabei. Und ich freue mich über all die Themen und Weisheiten, die du gebracht hast. Und ich hoffe, wir können da auch bald nochmal drüber reden und tiefer eintauchen.
Da hätte ich großen Spaß dran. Jetzt habe ich dich aber hoffentlich als Hörer gewonnen. Als Follower vielleicht.
Ich habe die Flux FM-App jetzt.
Ja, siehst du? Ja. Genau. Nein, vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht.
Hast du noch ein Abschlusswort für uns und unsere Hörer?
Ein Motto, glaube ich, was das Leben ein bisschen leichter macht. The only constant is change. Also wenn wir uns das klar machen, dass das jetzt einfach alles so bleibt und wir so schöne Worte wie Resilienz üben sollten oder kennen sollten und dann eben auch einüben sollten im Leben, dann geht es uns, glaube ich, besser und wir kriegen auch unsere Ziele besser entwickelt.
Vielen Dank.
Gerne, danke dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt. In diesem Podcast wollen wir euch die spannenden Unternehmen und Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk vorstellen. Wenn ihr auch Interesse habt, Teil dieses Netzwerks zu werden, dann geht doch mal ins Internet auf www.medianet-bb.de, ruft uns an, schickt uns eine E-Mail, kommt zu unseren Veranstaltungen und wir freuen uns riesig, euch dort kennenzulernen.